Also wenn man über die philosophische Relevanz, also für uns interessante, für diese Veranstaltung interessante Dimension der Gewalt spricht oder nachdenkt, dann kommen sicherlich erinnert man sicherlich an drei Namen in erster Linie. Das ist sozusagen diese unheilvolle Trinität des 20. Jahrhunderts, nämlich Nietzsche, Marx und Freud. Wenn ich sage, die philosophisch relevante Dimension der Gewalt, dann meine ich diejenige, die, wie ich von Anfang an gesagt habe, fordert zum und nicht nach der Reflexion vor dem Entstehen des Bewusstseins und Selbstbewusstseins und nicht danach. Und diese Dimension der Gewalt ist ja für uns relevant, weil sie, wenn man die Möglichkeit einer solchen Dimension der Gewalt zumindest zustimmt, also in diesem Falle keine Aufklärung und keine Zivilisation, was auch immer, kann gegen diese Art Gewalt etwas unternehmen, weil alle diese Bewegungen der Aufklärung, der Erziehung, der Friedensstiftung, der Vernunftregelung und so weiter, die alle greifen an später, nach dem Entstehen der Vernunft überhaupt, nach dem Entstehen des Bewusstseins, nach dem Entstehen der Erinnerung, also innerhalb der Geschichte eines selbstbewussten Individuums. Und wenn man sagt, es gibt eine Dimension der Gewalt, die ihre Verankerung nicht in einer solchen selbstbewussten Individuum hat, sondern eintritt noch vor der Entstehung, also vor der Geschichte des Bewusstseins und Selbstbewusstseins überhaupt, dann kann keine Aufklärung und keine Arbeit der Vernunft und keine auch sprachliche Arbeit im Sinne von Habermas, ja, um ein Beispiel zu nennen, kann sich gegen diese Gewalt wehren. Was heißt die philosophisch relevante Fragestellung in Bezug auf die Gewalt? Eben ist diese Fragestellung: Inwieweit sind wir berechtigt anzunehmen, dass die Gewalt vor dem Anfang der Selbstreflexion beginnt. Und wie Sie erinnern sich, bestimmt Nietzsche behauptet eben das, ja, nämlich dass das Selbstbewusstsein selbst entsteht aus der Gewalt, dass das Selbstbewusstsein gründet sich auf der Erinnerung, auf dem Erinnerungsvermögen. Das Erinnerungsvermögen bei den Menschen wird aber erzeugt durch die äußere Gewalt, sei es eine Gewalt der Natur, sei es eine Gewalt eines anderen Menschen, der, oder vor allem durch die Gewalt eines anderen Menschen, der als Natur, als grausame Natur ihm gegenüber auftritt. Das Erinnerungsvermögen als die Möglichkeit der sozusagen das, was mit einem passiert, auf sich selbst zu beziehen, ist der Effekt der Wehrlosigkeit, ja, nicht wahr? Der Ohnmacht bei Nietzsche. Das heißt, derjenige, der fähig ist, zurückzuschlagen, reagiert das, was er sozusagen angesteckt hat, ab, ja, sofort und vergisst es. Also das Vergessen tritt dort an, wo die Möglichkeit des Zurückschlagens vorliegt, ja, des äußeren Ausgleichs. Ist dieser äußere Ausgleich nicht vorhanden, kann der Unterliegende, weil er ohnmächtig und wehrlos ist in einer Beziehung oder anderen Beziehung, ist er nicht imstande zurückzuschlagen und vergeben das Unrecht, das ihm angetan ist, in einer Form oder anderen, sei es ein psychologisches Unrecht, sei es ein faktisches Unrecht oder was auch immer, bleibt er bei seiner Verletztheit, dann ist dieses Bleiben bei der Verletztheit, bei der Wunde sozusagen, bei der psychologischen Wunde in diesem Falle, dieses Bleiben ist der Anfang des Selbstbewusstseins und des Erinnerungsvermögens überhaupt. Das heißt, diese äußere Wunde stabilisiert erst das, was wir dann später die Innerlichkeit nennen. Und der innere Raum, der sich sozusagen in Menschen auftut und die ganze Arbeit der Selbstreflexion ermöglicht, dieser Raum öffnet sich von außen. Das heißt, das ist sozusagen nichts anderes als eine weitere Entwicklung oder sozusagen Verräumlichung dieser ursprünglichen Wunde. Statt zurückzuschlagen, beginnt der Mensch an sich selbst zu arbeiten, und zwar zerstörerisch zu arbeiten, sozusagen, und übernimmt im zweiten Zug die Rolle des Aggressors und beginnt sozusagen ein Aggressor zu sein gegen sich selbst. Und das ist sozusagen der Moment, in dem er sich auf sich selbst bezieht. Und diese Fähigkeit, sich auf sich selbst zu beziehen, macht sein Selbstbewusstsein und die Vernunft überhaupt aus. Das heißt, die Grausamkeit und die Verletzung durch die äußere Gewalt ist Anfang jeder Vernunft, jeder Berechnung überhaupt, jeder Möglichkeit, eine Rechenschaft abzulegen darüber, was einem überhaupt passiert ist. Und das bedeutet, dass die Vernunft diese ursprüngliche Grausamkeit oder ursprüngliche Gewalt nicht mehr beseitigen kann, weil sie ihre Wurzeln in dieser ursprünglichen Gewalt hat. Das ist Nietzsche. Und jetzt gehen wir weiter Richtung Freud. Ich möchte Ihnen einige Texte von ihm darstellen. Ich beginne aber mit den späteren Texten, nicht mit der früheren tiefpsychologischen Analyse. Weil was für mich jetzt wichtig ist, ist allein die Thematisierung dieser ursprünglichen Gewalt oder der Möglichkeit dieser ursprünglichen Gewalt. Und die Thematisierung dieser Gewalt beginnt bei Freud später, nämlich in den 20er Jahren. Im Laufe dessen, dass ich Ihnen diese späteren Schichten vorstelle, werde ich ganz kurz vielleicht darauf hinweisen, was im gesamtpsychoanalytischen Haushalt diese oder jene Begriffe, welche Bedeutung und Rolle sie haben, aber relativ kurz. Ich beginne mit einem, wie gesagt, späteren Text, Die Zukunft einer Illusion, vom Jahre 1927. Diese Illusion, das ist die Religion, das wissen Sie ja auch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mit den Schriften Freuds vertraut sind. Das ist für mich auch nicht wichtig. Ja? Ich werde zumindest die Texte so vorstellen, als ob Sie sie nicht gelesen haben. Dabei sollen Sie nicht meinen, dass nachdem ich Ihnen diese Texte vorgestellt habe, ist es so, als ob Sie gelesen haben. Das ist nicht der Fall. Sondern was ich Ihnen präsentieren will, das sind nicht die Texte selbst, sondern eine bestimmte Lektüre. Und diese Lektüre bezieht sich auf meine Fragestellung. Ja? Und das heißt, es handelt sich von Anfang an um ziemlich präparierte Texte, wobei ich allerdings doch nicht davon ausgehe, dass sie willkürlich präpariert sind. Und warum nicht, das werde ich ja auch sagen. Nun, Freud beginnt seiner Abhandlung über die Zukunft eine Vision, das heißt über die, eigentlich zunächst einmal über den Ursprung der Religion, ja, mit der Feststellung, es gibt so etwas wie Kultur, einfach, das ist auch wichtig, dass er zum Beispiel den Begriff Kultur überhaupt zunächst einmal nicht definiert, ja, sondern er sagt, es gibt so etwas wie Kultur. Und dann sagt er weiter, dass der Mensch als Einzelner, und zwar jeder einzelne Mensch ohne Ausnahme, ein Kulturfeind ist. Das heißt, er will nichts anderes als die Kultur zerstören. Und zwar, weil die Kultur dem Einzelnen in zweierlei daran hindert, andere sich selbst zu unterwerfen und für eigene Zwecke zu benutzen. Das ist allerdings der Wunsch jedes Einzelnen. Das untersteht zunächst einmal Freud wirklich jedem, dass er darauf hinaus ist, andere Menschen zu gebrauchen, und zwar so zu gebrauchen, also bis zur Zerstörung, ja, schonungslos und grenzenlos zu gebrauchen, zu verbrauchen. Und zwar auf zwei unterschiedliche Weisen, nämlich zunächst einmal, das kommt von Marx, ja, eindeutig, darüber werden wir noch sprechen, zunächst einmal als Arbeitskraft. Ja. Also der Mensch ist zunächst einmal Arbeiter, Arbeitskraft, und als Arbeiter wird er gebraucht, um die Wünsche der anderen, das heißt der Herren sozusagen, zu bedienen, und jeder Einzelne will eigentlich zu einem solchen Kern werden und will die andere als Arbeitskräfte für sich benutzen. Das ist das eine. Das andere ist allerdings, dass die Menschen, und das ist der Unterschied, nicht wahr, von Marx, wiederum, ich komme dann, ich werde das später über Marx sprechen, das ist der Unterschied zu Marx, dass Freud dann sagt, aber es ist nicht nur die eine Art, andere Menschen zu gebrauchen, sondern auch als Sexualobjekte. Wir haben sozusagen, jeder Einzelne hat sozusagen zwei mögliche Verwendungen für die andere. Entweder als Arbeitskraft oder als Sexualobjekte, aber besser beides. Ja. Und daran hindert ihn die Kultur. Aber die Kultur uns gewisse Grenzen setzt zum Gebrauch anderer Menschen. Sie lässt uns das im Grunde nicht tun, oder wenn schon, dann in gewissen Grenzen. Wir revoltieren aber gegen diese Grenzen, und diese Revolte ist unerlässlich. Das heißt, es ist nicht so, dass wir je damit einverstanden wären, diese Grenzen zu respektieren. Wenn wir diese Grenzen respektieren, dann nur, weil sie uns aufzwingen mit einer Gewalt. Das heißt, die Kultur ist primär eine Gewalt, und zwar eine Gewalt zur Andehnung der Triebe, die wiederum gewaltsam sind. Wir beginnen mit einer Gewalt und Gegengewalt, mit einer Urszene, ja, wie man so sagt, in einer Urszene des Kampfes zwischen zwei Kräften. Kultur zunächst einmal wird einer Kraft benannt, und die andere Kraft, der Trieb. Also die Kultur ist generell Triebverzicht. Und als solches schwer zu ertragen. Freud konfrontiert dann seine Vorstellung mit der Kultur so mit vielen anderen, zum Beispiel die Kultur als Akkumulation der Güter, Kultur als Naturbeherrschung, Kultur als das oder Kultur als jenes. Nun, versucht er zu zeigen, dass alle diese Erklärungen eigentlich ungenügend sind. Die Kultur ist schlicht und einfach nichts anderes als als eine Diktatur, als eine Unterdrückung der Triebkräfte der Menschen. Alles andere baut sich darauf. Das heißt, erst wenn der Mensch zu diesem Arbeitstier geworden ist, erst wenn er seine Triebe und Wünsche begrenzt hat, wenn er sich eingefügt hat in dieses kulturelle Gebäude, wenn er eine Funktion übernommen hat in der Kulturmaschine, dann kommen alle anderen Funktionen und Eigenschaften der Kultur hinzu. Das heißt, die Kultur leistet tatsächlich vieles. Ja? Die Frage ist aber, warum ist die Kultur zunächst einmal fähig, alle diese Funktionen zu erfüllen und das zu leisten, was sie leistet? Was gibt ihr diese Kraft? Ja? Und warum ist Mensch überhaupt ein Teil der Kultur? Und obwohl er das nicht will, wird kein Teil der Kultur sein. Weil die Kultur ihm sich aufzwingt und statt andere zu gebrauchen, als Arbeitskräfte, wie gesagt, oder als Liebesobjekte, wird er auch gebraucht. Ja? Aber er wird gebraucht, von wem? Das ist eine interessante Frage. Ja. Er wird gebraucht nicht von einem anderen Einzelnen. Ja, man kann sogar nicht sagen, er wird von der Gesellschaft gebraucht, weil die Gesellschaft ist immer noch eine Ansammlung der Einzelnen. Ja, und jeder Einzelne hat diese Wünsche, ja. Der hat doch diese Aggression, der hat auch diese Triebe. Das heißt, auch die Gesellschaft insgesamt hat diese Triebe und diese Wünsche. Man kann auch nicht sagen, dass man zum Beispiel in einer sadistischen Gesellschaft lebt, wo, sagen wir, das Verhältnis zwischen Libertärs von Saat und ihren Opfer einfach sich umkehrt, sodass einer wird von sehr vielen sadistisch gebraucht. Das findet auch nicht. Sondern alle Menschen, also die ganze Gesellschaft, jeder Einzelne und auch viele, werden gebraucht von der Kultur. Das ist das, was schon Nietzsche gesagt hat über den Staat. Ich glaube, auch Peter Sloterdijk hat es zitiert, dass der Staat das kälteste aller Monster ist. Ja, das heißt, der Staat oder die Kultur in diesem Fall, das ist nicht die Gesellschaft. Ja? Das ist nicht der Einzelne, das ist eine Maschine im Grunde. Das ist eine Maschine, die überhaupt zunächst einmal ja, keine Zuschreibung hat. Man kann nicht sagen, es gibt so etwas wie einen Wille hinter der Kultur oder hinter dem Staat. Sondern wir haben tatsächlich mit einer Logik und mit einem System zu tun, das die Menschen gebraucht, um ihn dann was zurückzugeben, ja, was bekommen die Menschen ja jetzt zunächst einmal als Ausgang? Das ist die Frage und die Antwort ist eine sehr nietzscheanische Antwort. Ja, ich frage, die Menschen bekommen zum Ausgleich, sie bekommen Sicherheit. Ja? Das heißt, Freud denkt ja weitgehend auf der gleichen Ebene wie Nietzsche. Wer will eine Sicherheit? Ja, nicht wahr? Auf jeden Fall kein Herrenmensch. Ja? Ein Sklave, ein Unterdrückter, ein Ausgebeuteter, die wollen Sicherheit. Die wollen Sicherheit und sie verkaufen sozusagen, sie lassen ihre Triebe und Wünsche zu unterdrücken. Sie verzichten Oder vielmehr, sie unterwerfen sich einer Gewalt, sie verzichten nie selbst. Ja? Selbst können sie nicht verzichten. Sie haben keine Energie, keine Fähigkeit dazu, sondern sie akzeptieren diese Gewalt und sie unterwerfen sich dieser Gewalt, weil diese Gewalt ihnen etwas verspricht, ja auch. Ja? Und diese Gewalt verspricht ihnen eben, also der Staat oder die Kultur verspricht ihnen die Sicherheit. Wobei diese Gewalt auch keine namenlose Gewalt ist, sondern wird tatsächlich in einer real existierenden Gesellschaft ausgeübt von bestimmten Menschen, von einer bestimmten Minderheit. Und Freud spricht über einen Kulturmensch, also über denjenigen, der in dieser Minderheit drin ist. Diese kulturelle Minderheit unterdrückt die großen Massen, die eigentlich keine innere Identifikation mit der Kultur haben. Der Kulturmensch hat aber eine Identifikation. Und die Frage ist, welche? Und die Antwort ist ja sehr interessant. Unser eigentlich folgenreich für die Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts, vor allem in Amerika, wo freudische Lehre tief verankert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist die Kunst. Und zwar, die Kunst gibt für denjenigen, der die Kunst treibt, die Möglichkeit der Sublimation, das heißt eine symbolische Erfüllung seiner Wünsche. Zwar kann er seine Mutter oder seine Schwester nicht vergewaltigen und seinen Vater töten und was auch immer man so tun will, er kann aber das entsprechende beschreiben, ja, entweder direkt oder symbolisch, in seinen Romanen zum Beispiel, er kann so ein Stück schreiben, ich war über Oedipus, wo Oedipus-Komplex auch dargestellt wird. Er kann sozusagen seine Triebe und Wünsche umleiten und sie symbolisch befriedigen. Das kann allerdings der normale Mensch, der aus dieser Minderheit ausgeschlossen ist, nicht. Das heißt, wenn ich sozusagen der Unterschied zwischen Elite und Masse gibt es diesen Unterschied ja, für Freud. Und der Unterschied besteht darin, dass die Masse keine Kunst macht, keine Kunst hat. Das heißt, die Masse verzichtet nur und bekommt nur die Sicherheit. Wobei die Minderheit, die gebildete und kunstschaffende und kulturschaffende Minderheit, bekommt sowohl die Sicherheit, die auch symbolische Befriedigung durch den Ausdruck ihrer Wünsche, sublimierten Ausdruck ihrer Wünsche in der Kunst. Nicht nur das, sondern diese Minderheit ist ja auch fähig, ihre narzisstische Triebe zu befriedigen, indem sie fähig ist, das, was sie tut, mit den Leistungen der anderen zu vergleichen und zu behaupten, dass ihre Leistungen besser sind. Die kulturelle Elite kann immer sozusagen auf ihre Kultur stolz sein. Zum Teil sind es auch die Massen, die dazu erzogen werden, sich mit der eigenen Kultur zu narzisstisch zu identifizieren und zu behaupten, dass sie besser sind als alle anderen, weil sie diese Kultur angehören. Allerdings ist diese Befriedigung für diejenigen, die diese Kultur nicht hervorbringen, relativ gering. Und das bedeutet, dass die herrschenden Klassen oder die herrschende Minderheit für sich ein viel besseres Triebhaushalt eingerichtet hat als die mindere Klasse. Die mindere Klassen werden also nicht nur ausgebeutet im Sinne, und das war der wichtigste Gedanke für die 68er-Bewegung, ja, dass das Volk oder die Massen, sie sind zweierlei ausgebeutet. Erstens sind sie als Arbeitskräfte ausgebeutet und zweitens sind sie in dem Sinne ausgebeutet, dass sie die Möglichkeit für die kunstschaffende Klassen eröffnen, ihre Wünsche zum Teil zu befriedigen, die bei der anderen grundsätzlich unbefriedigt bleiben. Das bedeutet aber, dass es nicht nur einen Klassenkonflikt zwischen der großen Massen und der Eliten gibt, wie Marx es behauptet hat, sondern es gibt ja auch einen sozusagen einen erotischen Kampf. Ja, es gibt sozusagen bei der Masse einen Grad der erotischen Unbefriedigtheit, die es bei der herrschenden Minderheit nicht gibt. Nun, diese Situation, diese Grundsituation, das heißt, auf der einen Seite die Unterdrückung durch die Kultur, auf der anderen Seite einen extremen Grad der Unbefriedigtheit und des Unbefriedigtseins und des Ressentiments, sei es des Volkes. Das ist schon eine explosive Lage, ja. Schon die Ursprungslage ist explosiv. Dazu kommt ja aber auch, dass die Kultur sozusagen und der Staat weitgehend überschätzt werden, weil sie auf der einen Seite absolutes Vertrauen für sich in Anspruch nehmen, auf der anderen Seite relativ wenig leisten in Sachen Kampf gegen die Natur. Man ist aber von der Natur nach wie vor grundsätzlich abhängig. Das heißt, man stirbt, man wird krank, man ist sozusagen ausgeliefert, dem Zufall ausgeliefert. Dem Zufall, der jenseits jeder medizinischen Anstrengung, jenseits jeder staatlichen zivilisatorischen Anstrengungen, letztendlich doch nicht abzuschaffen ist. Das heißt, die Natur in Form des Zufalls und des einen bedrohenden Zufalls existiert weiter und die Kultur übernimmt sich bis zu einem gewissen Grad, indem sie dem Volk einredet, dass sie eine Sicherheit von ihnen schafft. Das heißt, nicht nur ist man total frustriert, sondern kriegt im Endeffekt auch nicht das, was er zumindest zu bekommen erwartet hat. Es entsteht deswegen ein großer Grad des Verlangens nach einer Kompensation. Diese Kompensation, das ist die Religion. Die Religion ist ein Versuch der Kultur, ein Versuch des Staates, diese Sicherheit idealer zu garantieren. Das heißt, der Staat oder die Kultur übernehmen sich, indem sie nicht nur versprechen, dafür zu sorgen, dass der Mensch hier und jetzt mehr oder weniger unbehelligt von den anderen leben kann, sondern er bekommt auch dafür einen gewissen Lohn von der Natur selbst. Und diese zusätzliche Befriedigung oder dieser zusätzliche Lohn ist durch die Religion geregelt. Das heißt, der Staat gefällig, der Kultur gefällig zu agieren, bedeutet auch gottgefällig zu agieren. Und gottgefällig zu agieren bringt noch mehr, als wenn man von den anderen Menschen geschützt wird. Man scheint auch vom Schicksal geschützt zu sein oder von der Natur. Ein gewisser Narzissmus und Selbstüberschätzung des Menschen wird hier verbunden mit einer extremen Hilflosigkeit und Religion ist Effekt dieser Mischung. Und die wichtigste Wendung, die dann die Gedanken von Freud nimmt und die ist für uns von zentralem Interesse, kommt daher, dass Freud sagt, naja, aber wenn ich überhaupt eine Figur des Denkens anbieten. Wenn ich eine Ideologie oder eine Religion anbiete, dann muss ich doch anknüpfen, das ist wichtig für diese Idee der Urszene, ja, oder Urfigur des Denkens, des Psychischen. Ich muss mich anknüpfen an etwas, was als Modell zumindest immer schon da ist. Das heißt, man kann eine gewisse Religion nicht erfinden. Es ist nicht so, dass man plötzlich ein Gefühl verspürt oder eine Notwendigkeit einsieht, sagen wir vernünftig jetzt zunächst einmal, eine Notwendigkeit einsieht, eine Religion zu erfinden. Und dann tut man das, ja, und andere glauben daran. Ja, so etwas gibt es ja nicht. So etwas gibt es ja nicht, weil wenn die Religion so eine Konstruktion wäre, dann wäre überhaupt unverständlich, warum die Menschen doch so viel Wünsche und Energie und Glauben dahin investieren. Das ist unglaubwürdig dann. Damit man überhaupt glauben kann, muss man in die Religion etwas investieren, was immer schon da ist. Das heißt, man kann nicht so wie Voltaire denken, wie er bekannterweise gesagt hat, wenn es Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Man kann den Gott nicht erfinden, sondern man kann auf den Gott etwas übertragen und in ihn investieren, was immer schon da ist. Und das ist für Freud selbstverständlich das Verhältnis zum Vater. Denn der Gott ist, auf den Gott wird das Verhältnis zum Vater projiziert. Und wir wissen ja, dass praktisch die ganze Psychoanalyse oder Individualpsychologie von Freud bewegt sich um diese Problematik des Oedipus-Komplexes, ja? Da wie Sie alle wissen, darin besteht, dass der Sohn seine Mutter in Besitz nehmen will und seinen Vater töten will, tut das aber nicht, sondern unterwirft sich der väterlichen Gewalt. Und auch aus dieser Unterwerfung entsteht eine Spannung, die dann sein ganzes Leben beherrscht. Wir wissen auch, dass was die Übertragung ist. Ja, Übertragung ist von Freud eine Ersatzhandlung, die darin besteht, dass der Arzt, also er selbst, der Psychoanalytiker, sich für die Vaterfigur substituiert. Was ist der Heilungsprozess nach Freud? Heilungsprozess besteht darin, dass der Psychoanalytiker zunächst einmal sich darstellt als Vater zum Patienten, in Bezug auf den Patienten. So das Patient beginnt, ihn genauso zu lieben und zu hassen, wie er zunächst einmal seinen Vater geliebt und gehasst hat. Und dann, nachdem der Arzt sich in diese Lage gebracht hat, kann er beginnen, sozusagen der Heilungsprozess. Das heißt, im Unterschied zu dem leiblichen Vater, der sozusagen kein Training hat, hat dieser Arzt ein Training und ist imstande, diese Spannungen, wenn nicht zu lösen, ja, das ist unmöglich. Ja, man kann eine von diesen Spannungen nicht befreien, zumindest aber in so eine Balance bringen, dass der Mensch auch ohne große psychische Störungen damit leben kann. Nun ist die Operation der Religionsbildung, wie sie Freud hier beschreibt, ist nichts anderes als die Übertragung des Oedipus-Komplexes auf eine falsche Figur, auf eine, sagen wir, fiktive Figur. Das heißt, statt eine richtige Übertragung zu vollziehen, das heißt sozusagen diese ganze Wünsche letztendlich auf den Dr. Freud selbst zu übertragen, der auch diese Wünsche irgendwie in Ordnung bringen kann, tut man das Falsche und überträgt diese Wünsche, also diese ganze Triebdynamik auf den Gott. Zunächst einmal auf die Kultur, auf den Staat und dann aber noch radikalerweise auf den Gott. die Frage ist, inwieweit ein Gott, insofern er eine fiktive Figur ist und eine Illusion ist, inwieweit er fähig ist, diese Probleme so wunderbar zu lösen, wie er Dr. Freud tun kann. Die Frage ist allerdings viel komplizierter, als sie in dieser Meinung formulierend zu sein scheint. Denn man kann ja auch sagen, warum ja eigentlich nicht. Damit ich wirklich wissen kann, dass der Gott eine Fiktion ist und ohnmächtig ist, in seiner Fähigkeit, meine Probleme zu lösen, muss ich zunächst einmal ein Kriterium haben, um festzustellen, dass der Gott eine Fiktion oder eine Illusion ist. Und wenn ich jetzt frage, was ist das für ein Kriterium, dann komme ich hier zurück zu der ganzen Problematik, die wir nicht nur in dieser Veranstaltung, sondern auch früher in vielen anderen Veranstaltungen schon einmal kennengelernt haben. Das ist die Figur der Rückkehr zum Ursprung. Und darum geht es letztendlich. Weil die Rückkehr zum Ursprung ist hier für Freud das Kriterium. Das Unterschied zwischen Illusion und Realität. Er fragt sich nämlich, inwiefern sich die Religion von den Wissenschaften unterscheidet. Denn die Zivilisation und Kultur bietet uns sehr vieles aus der Tradition. Und das kann man ja unterteilen in Kunst, sagen wir, Wissenschaften und Religion. Und Kunst und Wissenschaften interpretieren wir als etwas in einer oder anderen Perspektive oder in einem oder anderen Sinne Wahres. Religion, aber über die Religion können wir aber sagen, die ist eine Fiktion, und zumindest sagt es das Freud an dieser Stelle. Was ist das? Wo liegt der Unterschied? Es ist nicht uninteressant, was für ein Beispiel Freud nennt, wenn er Gott mit etwas anderem vergleicht. Nämlich, er nimmt das Beispiel Geometrie. Dieses Beispiel kann zufällig erscheinen, aber nicht für uns, wenn wir uns erinnern an die frühen Veranstaltungen. Ja? Zum Beispiel Husserl. Husserl stellt die Frage nach der Geometrie, als die erste Frage. Ja? Und er sagt, wenn ich imstande bin, mir vorzustellen, wie die Geometrie entsteht, dann bin ich sozusagen der Herr meiner Kultur. Wenn ich aber nicht imstande bin, festzustellen, wie ich zu einer Geometrie komme, dann bin ich sozusagen verloren. Warum? Weil die ganze Welt, die ganze Wissenschaft, die ganze Mathematik, die ganze unsere Zivilisation und auch interessanterweise Kunst, ja, man muss ja auch nicht vergessen, das ist der Anfang der geometrischen Avantgarde, das ist der Bauhauszeit, das ist Malevich und Mondrian. Das ist die Zeit, wo die Zivilisation als Geometrie verstanden wird und Geometrie als Zivilisation. Und schon Malevich stellt diese Frage in seinen Schriften und Mondrian stellt diese Frage in seinen Schriften. Und Wittgenstein stellt genau diese Frage, ja, nach der Geometrie. Und Husserl, alle Autoren in dieser Zeit, und Husserl genau in den 20er Jahren, also auch 26, 27, 28, stellt die Frage nach Geometrie. Bin ich imstande, wirklich mir denken, den Anfang der Geometrie? Oder nicht? Nun, Freud stellt diese Frage nicht, sagt aber zunächst einmal, die Geometrie ist etwas, wovon ich weiß, dass ich die Entstehung und die Beweisführung der Geometrie nachvollziehen kann. Das heißt, im Unterschied zu Husserl oder Wittgenstein meint er zunächst einmal aber, dass die Wissenschaften sind solche Lehren und vor allem alle diese Wissenschaften, die sich um die Geometrie scharen, sind derart, dass man sie tatsächlich nachvollziehen kann. Das heißt, man kann zurück zum Ursprung kommen, der ersten Evidenz hinsichtlich dessen, was ist eine geometrische Figur und wie sich eine geometrische Figur etabliert und wie sich die Natur beschreiben lässt in geometrischen Begriffen. Das heißt, alle Wissenschaften haben diese spezifische Eigenschaft, dass man zum Anfang kommen kann und den ganzen Weg verfolgen kann. Auch wenn man das nicht tut, sagt Freud, weil es einem an der Zeit fehlt, um sozusagen diesen Satz zu problematisieren, muss ich Sie erinnern an das berühmte Buch Sein und Zeit, ja? Das allerdings von Heidegger, das allerdings auch geschrieben ist, 27, ja? 26, 27. Das heißt, die Tatsache, dass die Zeit fehlt, ist nicht eine wirklich unbedeutende Tatsache. Es ist nicht so, dass es einfach die Zeit fehlt, aber unter Umständen auch nicht, ja? Sondern die Zeit fehlt uns nach Heidegger in einer sehr primären und radikalen Art und Weise. Ja? Es ist nicht mehr, es ist sozusagen typisch für unsere Kultur, dass uns ständig die Zeit fehlt. Ja? Und auch immer, man fragt, ja, wie geht es einem, und sagt, eigentlich okay, aber ich bin sehr beschäftigt, mir fehlt sozusagen die Zeit. Das war vor Heidegger nicht so. Ja. Es war die große Entdeckung von Heidegger, dass einem überhaupt die Zeit in diesem Sinne fehlen kann. Ja. Die Zeit fehlt uns nach der Veröffentlichung von seiner Zeit. Ich weiß nicht, zu Recht oder zu Unrecht. Ja. Man muss ja nicht vergessen, dass es früher nicht der Fall war. Man findet vor der Veröffentlichung dieses Buches nie die Klage, dass einem die Zeit fehlt. Man kann ja die ganze Literatur lesen, so eine Klage gibt es ja nicht. Ja? Weil das war immer gedacht als akzidentell, dass es vielleicht jetzt fehlt, aber weiter nicht. Dass die Zeit als solche fehlt, auf einer fundamentalen Art und Weise. Das ist ein relativ neuer Gedanke. Deswegen fasziniert dieser Gedanke uns immer noch so, dass wir auch das Gefühl haben, es fehlt die Zeit. Nur dieses Gefühl hat Freud allerdings noch nicht. Freud hat noch nicht das Gefühl, ihm fehlt die Zeit, sondern er hat genug Zeit. Vielleicht will er diese Zeit nicht verwenden, um das und jenes nachzuvollziehen, aber hätte er das gewollt, hätte er das auch gemacht. Ja? Ja. Schreibt er. Okay. Nun sagt er, ist das mit der Religion nicht so? Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, inwieweit ich nachvollziehen kann die ersten Offenbarungen, also der Anfang der Religion. Ich kann irgendwie mich nicht in diese Lage versetzen. Ich habe keine Möglichkeit dazu. Was soll ich eigentlich tun? Ja? Auch wenn ich jetzt nach Sinai fahre, und den Mount Sinai besteige, wie Moses ja in seiner Zeit, und auf die Offenbarung Gottes warte, irgendwie habe ich keine Hoffnung, dass es klappt. Ja. Es gibt sozusagen, es gibt überhaupt keine Prozedere, es gibt keine Erklärung dafür, wie ich in eine gewisse Lage mich begeben soll, so, dass wir sich die Religion zunächst, also sozusagen im ersten Schritt fragen. Diese Unmöglichkeit der Rückkehr zum Ursprung in Bezug auf die Religion ist der Grund, warum Freud meint, Religion sei eine Illusion. Nun, sagt auch Freud weiter zu seiner Ehre, er sagt, naja, eigentlich fehlt mir die Zeit für eine wirkliche Untersuchung. Vielleicht ist es auch so, dass wenn ich jetzt anfange zu fragen, wie begebe ich mich in diese ursprüngliche Lage hinsichtlich der Wissenschaften, stellt sich heraus, dass ich das auch nicht kann. Vielleicht klappt es generell nicht und vielleicht klappt es in Bezug auf keine Kultur und in Bezug auf keine Tradition und in Bezug auf keine Wissenschaft. Was bedeutet